Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Eine wunderbare Vorstellung. Besser wird's in diesem Podcast nicht mehr. Ich glaube, wir können es beenden.
Schauen wir mal.
Von Rot wechseln wir auf Orange.
Bleiben wir mal drauf, dann fällt es vielleicht niemandem auf.
Ich habe schon bessere Übergänge gehabt.
Ein bisschen bäh.
Wir haben einen Sonderparteitag.
War bei dir das letzte Wochenende auch vom Tuttogast geprägt?
Oh, das habe ich versäumt.
Bei jedem Zeltfest in der Steiermark ist mehr los.
Ja, Vorfreude.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit Kabarettist Thomas Maurer.
Und Meisterjournalist Thomas Schick.
Eine wunderbare Vorstellung. Besser wird's in diesem Podcast nicht mehr. Ich glaube, wir können es beenden.
Ist es, aber ist kein Lehrberuf eigentlich, schade.
Nein, es ist ein Beruf, der jedweder Formalismen trotzt. Das heißt, eigentlich können sich viele Leute so nennen. Und das macht es auch ein bisschen problematisch.
Machen auch viel, ja. Also sobald du ein Handy mit Kamerafunktion hast und zum Beispiel Twitter installiert, bist du Journalist.
Sagen manche Leute, wir machen es ein bisschen professioneller. Und deswegen starten wir gleich mit unserem Nachrichtenüberblick.
Denk doch einer an die Kinder.
Magere Leistung der Jugend. Bei jedem Zeltfest in der Steiermark ist mehr los. Das ist die Bilanz eines Online-Users über das Pfingstwochenende an der oberen Adria. Rund 20.000 österreichische Touristinnen und Touristen verbrachten dort vornehmlich in Lignano ein Partywochenende. Die offizielle Bilanz fiel tatsächlich einigermaßen zufriedenstellend aus. Die Polizei stellte weit weniger Anzeigen aus als im Vorjahr. Ein furchtbarer Unfall geschah trotzdem. Ein italienischer Jugendlicher wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und ist verstorben. Thomas, war bei dir das letzte Wochenende auch vom Tuttogast geprägt?
Nicht ganz so. Meine Mutter war da und wir haben den Garten Unkraut ausgerissen. Aber ja, das ist natürlich, da geht eine glorreiche, wenn auch stupide Tradition offensichtlich gerade zugrunde, dass offenbar hat der Tuttogast dann die obere Adria vorübergehend in ein Gegenstück zum Ballermann verwandelt. Und wenn da jetzt mittlerweile kontrolliert wird und auf Nacht wird der Strand gesperrt und so weiter, das ist natürlich ein trauriger Anblick. Das ist ein bisschen wie Wörthersee-GTI-Wochenende, wenn alle mit Lastenfahrrädern unterwegs sein müssten. Eigentlich eine schöne Vorstellung, aber natürlich, es ist nicht mehr das.
Ja, aber es gibt ja andere Orte, die haben am letzten Wochenende nachgezogen. Sofern mich Google Translate richtig leitet, kann man sagen, Darmgas am Rollmannplatz in Wien. Nach dem Wahlsieg von Recep Erdogan feierten tausende Menschen in Wien den Wahlsieg des amtierenden türkischen Präsidenten. Und in der Diaspora haben ja auch 75% der Wählenden Erdogan gewählt. Also damit steuert er jetzt weiterhin das Land, würde ich jetzt mal sagen, auf einen autoritären Kurs zu. Und in Österreich jubeln die Leute dazu.
Ja, das, also da kann ich nur zitieren, die Tagespresse hat dazu gebracht, Integration geglückt, 75% der Türken wünschen sich einen starken Mann. Aber natürlich ist es eine eher mit Bauchweh zu betrachtende Entwicklung, weil man ja doch ein paar ganz gute Einwände gegen die Amtsführung des Herrn Erdogan haben kann. Und ja, also sozusagen die Vorteile einer liberalen Demokratie im Alltag haben und sich zu Hause, wo man nicht ist, eine illiberale wünschen, das sollte vielleicht der eine die andere unserer türkischstämmigen Mitbürger vielleicht sich noch einmal in aller Ruhe durch den Kopf gelassen. Aber es wird wahrscheinlich nichts nutzen, weil sonst wären es diesmal auch nicht 75% gewesen.
Man darf aber auch seine Einwände beziehungsweise Bedenken gegen die Amtsführung und die Amtsausgestaltung des Herrn Erdogan haben, wenn man lediglich nach Europa blickt und gar nicht hinein in die Türkei. Denn zum Beispiel ist die Türkei ein wesentlicher Machtfaktor in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Sie behindern beispielsweise den Beitritt Schwedens zur NATO. Und auch wirtschaftlich ist man ja enorm eng mit Russland verflochten. Also in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage würde die Türkei wahrscheinlich gar nicht mehr existieren, würde es nicht Zahlungen aus Russland geben. Und die Inflation wäre weit noch über den 45%, die es derzeit nach offiziellen Angaben hat. Also darf man jetzt auch nur blickend auf Europa sagen, das ist nicht so ideal, was derzeit in der Türkei, beziehungsweise was schon seit gut zwei Jahrzehnten in der Türkei sich zubahnt.
Na, definitiv nicht. Also das ist natürlich eine Geschichte, dass all diese Möchtegern-Alleinherrscher, die sich da jetzt irgendwie halt am Weg der demokratischen Wahl in diese Positionen gebracht haben, einander ja ähneln, auch wenn sie sich untereinander nicht mögen. Also es ist auch kein Zufall, dass aber der Herr Orban, der Streiter fürs christliche Abendland, dem Herrn Erdogan, dem Streiter für eine islamische Weltzukunft, als erstes gratuliert hat, weil in ihren Vorlieben und Methoden auch Ungarn ist ja, glaube ich, etwas enger mit Russland verflochten, als das von den anderen EU-Partnern gern gesehen wird. Dass sie die ähnlich schauen und bei aller nationalistischen Rhetorik, wenn man sich dann gegenseitig verabschieden muss, schon auch wissen, dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, das bewahrheitet sich immer wieder mal, also oder ist immer wieder mal feststellbar und nachvollziehbar.
Übrigens, Glückwunschkarten, die du gerade angesprochen hast. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht in der Kritik von Grünen, die in der Türkei waren, um als OSZE-Wahlbeobachter eben ihren Dienst zu versehen. Sie sagen, so wie Van der Bellen Erdogan gratuliert hat, eingedenk aller diplomatischen Gepflogenheiten, man hätte halt auch einen leichten Kritikpunkt einbringen können. Das ist nicht geschehen. Die Geschichte dazu verlinke ich Ihnen in den Shownotes.
Jo. Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, wenn du als Staatsoberhaupt dich einerseits an die diplomatischen Usancen halten musst, die halt vorsehen, dass man einem gewählten Staatsoberhaupt gratuliert. Und wie in da gibt es ja so für Außenstehende gar nicht merkliche diplomatische Formulierungsnuancen, die leichte Missbilligung oder besondere Euphorie ausdrücken. Aber ich glaube, keins von beiden war da irgendwie verklausuliert im Glückwunsch von Herrn Van der Bellen drin. Und da hätte man sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr wünschen können. Das ist schon richtig.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Die SPÖ beschäftigt uns ja derzeit und auch noch weiterhin, so viel sei schon mal gesagt. Und in der letzten Episode haben wir uns dem Thema genähert über das Spiel hin. Wer hat's gesagt? Thomas, wollen wir es wieder mal auf der Ebene angehen?
Na, schauen wir mal.
Ja, wer hat's gesagt? Friedrich Schiller oder Thomas Trotzter? Ich lese es mal vor. Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen. Doch fürchte nicht, es gibt noch schöne Herzen, die für das hohe, herrliche entglühen.
Würde mich bei aller Kulturaffinität des Herrn Trotzter doch überraschen, wenn er das irgendwie spontan formuliert hätte. Also das etwas schwere, dröhnende Gewand dieser Reime klingt mir doch nach Schiller. Ja.
Genau, es war Friedrich Schiller über Johanna von Orleans. Aber die können wir natürlich auch noch besprechen. Hatte übrigens am 30. Mai ihren Jahrestag, Namenstag, wird ja auch politisch enorm vereinnahmt und in alle möglichen Richtungen interpretiert. Deswegen ist die Analogie zu Pamela Rendi-Wagner vielleicht gar nicht so falsch, denn auch ihre einstigen Kritiker sagen, na, so wie man jetzt mit dieser Frau umgeht, so können wir in der SPÖ ja nicht mit Frauen umgehen. Also das ist schon irgendwie spannende Parallele, die man da ziehen kann, um sie von ganz weit her zu ziehen und um das Thema noch irgendwie ganz auf obskure Art zu verflechten, gebe ich jetzt zu. Habe schon bessere Übergänge gehabt.
Ja, aber bleiben wir mal drauf, dann fällt es vielleicht niemandem auf. Also es ist ja, Johanna von Orléans wurde ja als Ketzerin verbrannt, also nach damaligen Begriffen, nach einem rechtsstaatlich einwandfreien Prozess, weil ein Bischof, ein französischer Bischof, der allerdings auf der englischen Seite gestanden ist, sie nach einem inquisitorischen Prozess als Heretikerin erkannt hat. Und ich glaube, so was, 20, 30 Jahre später, ist sie dann eben von einem vom französischen König geleiteten Kirchen oder installierten Kirchengericht von diesen Vorwürfen wieder freigesprochen, rehabilitiert und gleich auch heilig gesprochen worden.
Also das hat gedauert, das ist erst vor 100 Jahren geschehen, muss ich sagen.
Ah ja, nein, die Heiligsprechung ist dann sehr viel später gekommen. Ob es Ähnliches dann irgendwann mit Pamela Rendi-Wagner, also ob in 20 Jahren wieder SP-Gremien zusammentreten, um sie, weiß man nicht, wieder an die Parteispitze zu holen als Rehabilitierung, man weiß es nicht genau. Aber Johanna von Orleans war ja dann doch vielleicht geschichtlich die wirkungsmächtigere Figur, also hätten damals die Franzosen eben zum Orléans nicht befreit, hätten wahrscheinlich die Engländer ihren Anspruch auf England durchgesetzt und wir hätten mit dem langen Scheit, den wir heute da haben, wahrscheinlich keine Freiheit, weil sich vermutlich auch die gesamte englische Sprache völlig anders entwickelt hätte und die französische sowieso. Dass die Engländer Frankreich gern gehabt hätten, hat sicher auch den Grund, dass England als sehr reiche, weil sehr aggressive und auf Beute setzende Nation immer das Pech gehabt hat, dass dort kein gescheiter Wein wächst. Das ändert sich jetzt erst. Und das Bordeaux war dann eben sehr lang Weinlieferant und das kann man durch die Jahrhunderte dann weiterverfolgen. Wo immer die Engländer gerade im Krieg gelegen sind, sind woanders Weinbauregionen erblüht, damit der englische Durst gestillt wird. Also wenn sie mit Frankreich Wickel gehabt haben, hat man aus Spanien importiert. Wenn mit beide gerade schlecht war, da hat man dann Portugal entdeckt. Also Bordeaux, Madeira und die Weinbaugebiete Douro. Letzten Endes ein Vermächtnis, wann man will, von Johanna von Orléans. Und ob jetzt Pamela Rendi-Wagner ähnliche Spuren, sei es in der Weingeschichte, sei es in der Geschichte an sich, hinterlassen wird. Wir wissen es nicht, wir lassen die Geschichte das machen und irgendwann blicken wir zurück.
Genau, am 3. Juni werden wir spätestens mehr wissen, denn da ist ja der berühmte Sonderparteitag. Hast du dir übrigens, um dir jetzt einen wirklich furchtbaren Ohrwurm ins Ohr zu setzen, überleg dir mal das Wort Sonderparteitag richtig akzentuiert über die Melodie von Guantanamera.
Sonderparteitag. Wir haben einen Sonderparteitag. Ja, das geht schon sehr schön.
Die von dir angestoßene Johanna von Orléans Metapher überstrapaziert, aber es sind ja dann auch sozusagen die Mitstreiter, weil sie hat ja dann eine bewaffnete Eskorte gestellt bekommen vom englischen König und eine Rüstung auch, um das zu symbolisieren und dass sie im Auftrag Gottes für das Richtige, nämlich für Frankreich, streitet. Und einer ihrer Begleiter war der erfahrene Krieger Gilles de Rais, der als einer der größten Serienmörder in die Geschichte eingegangen ist. Soll nach amtlichen Aufzeichnungen mindestens, glaube ich, 180, 190 vorwiegend Knaben für alchemistische Experimente umgebracht haben. Aber auch hier gab es dann später einen Prozess, zumindest haben im 20. Jahrhundert rechtsgelehrte Französische untersucht, ob der Gilles de Rais nicht Opfer einer, nicht nur, sie haben ihn dann hingerichtet, aber ob er nicht einfach Opfer einer politisch inspirierten Rufmordkampagne war und praktisch ebenfalls ein Jean of Arc-Schicksal erlitten hat. Wohin uns das jetzt in Analogie zur Sozialdemokratischen Partei Österreichs führen könnte, weiß ich selber nicht.
Ich wollte jetzt fragen, angekündigter Rücktritt von Christian Deutsch oder dann doch vielleicht die außenpolitischen Irrlichter des Andreas Babler, welchen Schwenk willst du jetzt nehmen in der Geschichte?
Ja, ich hab dann irgendwann beschlossen, es führt genau nirgends hin. Also nicht beschlossen.
Ja, es führt jetzt mich auch lediglich dazu, dass wir noch ganz kurz Andy Babler besprechen müssen und seine, ich kann jetzt nur an den Worten meines Kollegen Georg Renner orientieren, außenpolitischen Irrlichter. Er hat zum Beispiel die EU als aggressivstes Militärbündnis bezeichnet und ich glaube, da würden uns schon einige einfallen, die jetzt etwas aggressiver waren als die Europäische Union in der Weltgeschichte.
Ich glaube, er hat aggressivstes Militärbündnis der Geschichte gesagt und da glaube ich, wird man mit ein paar Minuten Wikipedia schon anderslautend fündig. Ja, ich meine, das sind natürlich zwei Komponenten. Also zum einen kann man sagen, in der Auseinandersetzung Babler und Doskozil sind, glaube ich, die Boxhandschuhe endgültig unten und die Bandagen wie im klassischen Thai-Boxen mit Glasscherm gespickt. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch wenn das zweifellos aus dem Tosco-Lager lanciert wurde, gesagt hat es schon er. Und etliches von dem, was er gesagt hat, ist zumindest diskutabel. Allerdings der zornrote Furor, mit dem es vorgebracht wurde und der sich doch vermittelnde Abscheu vor der Institution EU, ist dann vielleicht keine direkte Empfehlung für einen europäischen Bundeskanzler. So viel kann man vorsichtig schon sagen.
Letzte Episode zur SPÖ noch. Ich verspreche Ihnen, bald ist dieses Drama ja vorbei. Aber ich muss Sie in der Woche noch erzählen, denn nächste Woche ist es nicht mehr halb so lustig. Ich habe mich vergangene Tage auch im Parlament herumgetrieben beruflich und habe dann mit verschiedenen Fraktionen der SPÖ-Strömungen so reden probiert, herauszufinden, wie eigentlich gerade die Stimmung ist dergleichen. Und unter anderem bin ich da auf den steirischen Abgeordneten Beppo Muchic getroffen, mit mir einfach gut unterhalten, auch natürlich über Politik, mehrheitlich halt über Bill Haley und andere Musiker. Jedenfalls, als der Muchic dann ging, kam eine andere Sozialdemokratin vorbei und irgendwas blieb in meinem Kopf hängen und ich habe sie gefragt, Entschuldigung, aber jetzt muss ich es genau wissen, woher ist der Muchic eigentlich? Woher kommt der eigentlich? Und weißt du, was die Antwort war? Aus der Bauholzgewerkschaft. Das sagt irgendwie alles über das Lagerdenken in der SPÖ derzeit aus. Du hast keine Geografie mehr, du bist nur aus der Gewerkschaft oder der Landesorganisation.
Ja, das. Aber vielleicht ist er ja dort auf die Welt gekommen. Da müsste man vielleicht einmal googeln. Aber er ist sicher zumindest stark dort sozialisiert. Und Bill Haley sagt vielleicht auch was über die gegenwartskulturelle Ausrichtung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs.
Es kann halt jeder auf dem Level von Thomas Trotzter sein.
Der ja Schiller, glaube ich, 12 Ton vertont, wenn er gerade Zeit hat, ja.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Von Rot wechseln wir auf Orange.
Jo! Das hat es ja mal gegeben.
Ja, genau. Ja. Stefan Petzner muss vor Gericht und das nicht zum ersten Mal. Petzner soll über mehrere Monate zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben. Der Strafantrag wird am 7. Juni am Wiener Landesgericht für Strafsachen verhandelt. In Summe soll Petzner im Jahr 2019 7.000 Euro zu Unrecht vom AMS bezogen haben. Den Schauplatzgericht kennt Petzner übrigens schon aus vergangenen Zeiten. Nachfolgende Sätze sind übrigens nur deskriptiv und nicht im Sinne eines Vorhalts zu verstehen, das einmal als Hinweis für seinen Medienrechtsanwalt. 2017 wurde er in der Wahlbroschüre zu 10 Monaten bedingter Haft verurteilt, im Dezember 2020. Da habe ich ehrlicherweise keine Auskunft über die Rechtskraft erhalten. Ist er wegen Verhetzung zu 3 Monaten verurteilt worden, bedingt. Er hat in einer, nennen wir es mal Fernsehsendung, gesagt in Bezug auf das Coronavirus, das ist ein Schlitzaugenvirus-Zitat, und er hat dann auch noch die chinesische Bevölkerung gemeinhin als Focken bezeichnet. Falls sie nicht aus Kärnten oder aus der Steiermark kommen, Focken sind kleine Schweine.
Ja.
Und Focken. Und genau noch einen dritten Gerichtstermin von Stefan Petzner sollte man auch noch erwähnen. Der war nämlich vor dem Handelsgericht bzw. Konkursgericht. Da wurde im Mai 2023 über seine Kommunikationsgesellschaft, sein Unternehmen, der Konkurs eröffnet. Und natürlich, um das jetzt noch einmal formal zu sagen, weil wenn wir uns schon an den Medienrechtsanwalt kümmern, dann möchten wir noch einmal betonen, es gilt natürlich für ihn die Unschuldsvermutung.
Ja, also Stefan Petzner ist sicher ein Musterbeispiel für das, was so im dritten Lager und seinen diversen Abspaltungsformen in den letzten Jahrzehnten Karriere gemacht hat. Da waren viele Karrieren schillernd, wenn auch vielleicht eher im Sinn von, wie halt so eine Pfütze auf der Tankstelle schimmert, wenn ein bisschen Sprit drinnen ist. Also was da jetzt genau, das ist ja noch ein laufendes Verfahren. Er selber sagt, er hat alles vorgelegt und die haben sie nur nigriert. Und es geht auch nur um 7.000 Euro, was ich gelesen habe, wo man sagen muss, das hat er wahrscheinlich, die Dimensionen können ein bisschen verrutschen, wenn du sehr lang mit Jörg Haider sehr eng unterwegs warst. Ich glaube, der hat es doch öfter mal gut gelaunt bei einem Tankstopp in einem Schurchgeschäft ausgegeben. Also vielleicht hat er subjektiv den Eindruck gehabt, dass es sich um Bagatellbeträge handelt. Vielleicht stellt sich auch außer, dass eben, was hat er gesagt, irgendwelche roten Bonzen im AMS ihm eine Falle stellen wollten oder sowas. Denkt man sich, die müssen Zeit haben. Ich habe keinen Einblick in den Arbeitsalltag des Arbeitsmarktservice, aber dass da jetzt extra jemand auf dem Betzenau gesetzt ist, erscheint mir nicht die plausibelste, also wäre nicht die erste Erklärung gewesen, die mir einfällt. Aber wie gesagt, da werden die Gerichte recht sprechen und vielleicht tritt uns Stefan Betzner in blühender Unschuld entgegen. Wobei, ich habe jetzt ein Foto gesehen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt ein Modes, hast du das gesehen, mit diesem, wenn es ein Seitenscheitel ist, dann ist er etwa 4 cm breit, also ich weiß nicht genau, ob das stylisch ist, oder ob er in der Früh einfach am Stoppelhaartrimmer den Aufsatz vergessen hat und sich einfach eine Schneise reingefräst hat. Das ist einem Bekannten von mir, einem Schauspieler, am Tag des Drehs passiert. Und so geschimpft ist der, glaube ich, nicht mehr, seit er in der Schülerliga einen Elfer verschossen hat, weil er für einen historischen Film mit einem Ort negativen Irokesen erschienen ist. Und wie gesagt, entweder ist das dem Stefan Betzner jetzt auch gekommen oder ich habe einen Trend versammelt. Auf jeden Fall hat er also über dem Scheitelbein eine Fräse. Das ist trotzdem fast das Interessanteste, was ich an Stefan Betzner in den letzten Jahren festgestellt habe.
Ja, ich gestehe, ich habe vor über 20 Jahren mal ein Praktikum im Amt der Kärntner Landesregierung gemacht. Stefan Betzner hat damals gerade als Pressesprecher angefangen und irgendwie habe ich den 3-4 Mal da in diesem Monat gesehen und seitdem mache ich mir einfach keine Gedanken mehr über seine Optik oder sein Outfit, weil da ist alles verloren, schon seit 20 Jahren.
Ja, also es wäre ja seiner wahrscheinlich eigentlichen Berufung Showstar gefolgt. Könnte damit Trend setzen, so denkt man sich, komisch.
Ja, wir wünschen ihm das Beste für sein Gerichtsverfahren. Übrigens, Fun Fact am Rande, Stefan Betzner hat den gleichen Anwalt, wie ihn Peter Kaiser in der Top-Team-Affäre hatte, Meinhard Novak. Wenn Sie sich mal auf dessen Internetseite umschauen, dann werden Sie auch noch staunen. Es gibt dieses ikonische Filmmotiv von The Godfather und er hat es auf seine Person und seine Kanzleipartnerin, ich glaube seine Tochter oder Ehefrau ist, das weiß ich jetzt nicht auswendig, umgemünzt und hat draus gemacht The Lawfather.
Ja, würde ich mich vielleicht eher an den wenden, wenn ich wegen Bandenkriminalität angeklagt bin, aber es muss eh jeder selber wissen und ich weiß es nicht, hat Kärnten vielleicht eine Rechtsanwaltsunterversorgung und man muss die nehmen, die da sind, weil die anderen sind steier, wenn der von Graz kommt, dann muss er mit dem Zug zahlen.
Er ist sogar noch da, er kommt aus Wien, aber offenbar dadurch, dass es ja Werbebeschränkungen für Anwälte gibt, sucht man jede Möglichkeit und ja, ich würde jetzt sagen, 12 Punkte, wir haben über ihn geredet, der Zweck dieses sehr eigenartigen Sujets ist erfüllt.
Ja, wobei, wenn man es umdreht, der Father-in-Law wäre der Schwiegervater, wogegen der Godfather eigentlich der Taufpate ursprünglich ist. Das ist die Frage, wie das in der klassischen Kleinfamilie, wer steht in der Hierarchie höher?
Boah.
Im Alltag wahrscheinlich der Schwiegervater.
Ja.
Und jetzt kommt die Werbung.
Von Stefan Betzner ist es nur ein kleiner Sprung in unseren True Crime Podcast Delikt. Da war er auch schon Randfigur in einer Folge. Falls Sie diesen.
Aber Stefan Betzner ist auch die geborene Randfigur, finde ich.
Ja, falls Sie eine weitere Folge live hören wollen, wo Stefan Betzner vielleicht auch Randfigur ist, Sie könnten noch reinschreiben, dann schauen Sie in die Shownotes. Am 22. Juni gibt es eine Aufnahme von 2 Folgen live im Planetarium Klagenfurt. Alle Links zur Anmeldung, wie gesagt, in den Shownotes am 22. Juni um 20 Uhr im Planetarium Klagenfurt.
Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht.
Eine Meldung, die jetzt nicht wirklich überrascht. Wenn Rammstein Backstage-Fans treffen, vornehmlich es sind Frauen, dann fragen sie diese auch um Sex. Das hat jetzt die 24-jährige Irin Shelby Lynn erlebt. Und zwar im Rahmen eines Rammstein-Konzerts auf der Backstage-Party in Vilnius. Dort sagt sie dann später auch noch auf Twitter, seien ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt worden und eine Misshandlung sei ja auch zugefügt worden. Sie hat dann später auf Twitter allerdings nochmal ergänzt, ich möchte nochmal klarstellen, die Lindemann, also der Frontsänger der deutschen Industrial Rockband Rammstein, hat mich nicht angefasst. Er akzeptiert, dass ich keinen Sex mit ihm wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat. Insgesamt ein bisschen eine verworrene Geschichte, wie sie sich da alles zugetragen hat und ja auch öffentlich auch zelebriert wurde. Was mich nur da an der ganzen Geschichte stört ein wenig, wenig ist. Es ging eigentlich augenscheinlich um das Thema K.O.-Tropfen. Allerdings musste sich die Frau sofort dafür rechtfertigen, welche Art von Geschlechtsverkehr sie hat, wie sie auf Männer zugeht und dergleichen mehr. Das finde ich ist irgendwie so ein absolutes Beispiel wieder für Täter-Opfer-Umkehr und ein bisschen Whataboutism, dass man vom eigentlichen Thema ablenkt und abdrängt, um in eine völlig nebensächliche Diskussion zu gelangen.
Ja, das ist die, im Prinzip ist es das alte Ding. Naja, haben Sie einen kurzen Rock gehabt, dann brauchen Sie ihn nicht wundern. Was einem ja, ich hoffe, bis in die jüngere Vergangenheit und nicht mehr bis in die Gegenwart an einer Wachstube als sexuell misshandelte Frau jederzeit passieren hat, kennen, wie man aus glaubwürdigen Augenzeuginnen berichten weiß. Beim Lindemann ist ja jetzt dann noch dazugekommen, da ist dann auch viel zitiert worden, dieses besonders blöde Gedicht, wo, also es ist so sexy, wenn sie schlaft und darum hat sie Rohypnol gekriegt und das macht so richtig Spaß. Da kommen dann wieder die Verteidiger und sagen, das lyrische Ich ist natürlich ein ganz anderes als das persönliche Ich und das ist schon grundsätzlich richtig. Es hat mit die Frage aufgeworfen, ich habe mich da vorher nie damit beschäftigt. Ein Bekannter von mir hat gefunden, ist ein großer Dichter und ich habe nur einmal reingeschaut und mir gedacht, das klingt halt, wirkt ein bisschen wie wenn ein 15-Jähriger nach Konsum einer deutschen Expressionismus-Anthologie sie selber hinschreibt und sowas schreibt. Und es sind ja wirklich Himmel-Pimmel-Reime und Fotze-Kotze-Reime. Und warum der Kippenheuer und Witsch Verlag sein Renommee, ja, man weiß schon warum, weil sie gedacht hat, das wird sie verkaufen, aber dann doch beschädigt. Es ist noch eine dritte Frage, dass mit Gruppe 6 irgendwann einmal vor 30, 40, 50 Jahren etwas legerer gesehen hat, auch was Minderjährige angeht. Wissen wir, man hätte den Eindruck haben können, das ist inzwischen ein bisschen anders. Grundsätzlich, wenn Erwachsene konsensual irgendwelche Sachen miteinander anstellen, ist es Privatsphäre, egal ob eine der beiden beteiligten Parteien öfter mal im Fernsehen ist oder Spotify sehr viele Downloads hat. Aber das scheint schon ein bisschen systemisch gewesen zu sein. Es ist auch doch etwas ekelhaft, dass da scheinbar wie eben vor 40, 50 Jahren bei irgendwelchen großen Rockbands die Bierlsteher vor dem Backstage-Bereich die Fashion aussortieren und drinnen wird nochmal nachsortiert und die anderen werden ausgeschickt und die entweder besonders Fashion oder sich besonders Willigebenden dürfen eine ein bisschen bei, um das Mindeste zu sagen, auf jeden Fall.
Letzte Beobachtung von dir kann ich übrigens insofern bestätigen, als ich vor einem Jahr bei einem Rammstein-Konzert war und zwar im sogenannten Feuerkreis, das ist irgendwie so die Front of Stage Area und dann gab es da noch eine Row Zero, wo augenscheinlich Mädels dort waren, die waren ja hergerichtet für Instagram und hergerichtet für eine Aftershow-Party und dann ist wirklich diese Person reingekommen und hat nochmal ausgesiebt, wen nehmen wir schon vor den letzten drei Liedern mit in die Backstage-Party. Also es hat mich damals schon ein bisschen irritiert, mittlerweile weiß ich relativ genau, was da abgelaufen ist, mutmaßlich. Zumindest habe ich mir einen Eindruck davon machen können. Also wenn Sie heuer am Sommer auf ein Konzert gehen, machen Sie es einfach nicht so, es ist widerlich.
Außer sie wollten genau das immer schon, dann steht es ihnen frei.
Ja, genau. Thomas, ich glaube, wir sind fertig. Ich wollte nur noch mal etwas anstupsen. Heute ist auf Arte, beziehungsweise ab heute in der Arte-Mediathek zu sehen, die Rote Fini.
Oh, das habe ich versäumt.
Ja, aber du wirst es dir anschauen, oder?
Naja, ich habe mich mal ein bisschen eingearbeitet. Wir haben bei die Vierter mal eine Folge, die sich mehr oder weniger satirisch verbrämt dem Martin Schlaff gewidmet hat. Und da kam sie als Tante Tini vor und wurde wirklich anbetungswürdig vom Erwin Steinhauer dargestellt. Also ich kann, vielleicht verlinken wir das in den Shownotes ebenfalls, es gibt es auf YouTube. Die Vierter Reicherleben mit Martin Schlick hieß die Folge. Wenn man vorher vielleicht den Tante Tini-Beitrag gesehen hat, versteht man vielleicht auch noch mehr, worum es in der Folge ging, weil wir sind dann drauf gekommen, es war, wie wir finden, eine sehr gelungene Folge, aber sie hat sich mit Dingen beschäftigt, die nicht allen Menschen sofort präsent waren und das ist dann, wenn man es schon satirisch verfremdet, oft gar nicht so gut. Aber wenn man es schon ein bisschen weiß, dann hat man vielleicht eine Freude.
Genau, also unsere Abendempfehlung in diesem Fall, zuerst einmal sich in der Arte-Mediathek mit der sachlichen Ebene beschäftigen, dann hinterher nochmal mit der Satire. Dann ist Ihnen auch die nächste Woche relativ einmal gut ausgeleuchtet beziehungsweise relativ gut zugebracht, bis wir wieder in der kommenden Woche für Sie da sind. Und dann beschäftigen wir uns noch einmal mit der Sozialdemokratie. Ich bin echt schon ein wenig gespannt, wie das Ganze ausgehen wird.
Aber ja, Vorfreude.
Ich auch schon die Vorfreude.
Also ich glaube, das ist der falscheste Begriff. Ich glaube, praktisch niemand in Österreich empfindet Vorfreude, vielleicht mit Ausnahme von ein paar politischen Mitbewerbern.
Ja, die werden wir in der nächsten Woche dann auch wieder ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, wenn uns die Sozialdemokratie in dieser Sendung wieder Zeit und Raum lässt. Einstweilen.
Verabschieden wir uns, wie stets, mit.
Tschüss und Schleich.